Begrüßung und herzlich willkommen zurück beim Halogen-Podcast 2020. Ich bin immer noch Nils. Wir hatten eine, ich nenne es jetzt mal, verlängerte Sommerpause aus verschiedenen Gründen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder hier. Und in dieser Episode erzähle ich euch, wie ich meine Fotomotive auswähle, was ich im Vorhinein, bevor ich dann losfahre und die Fotos machen möchte, was ich plane, wie ich plane, was ich berücksichtige und worauf du achten solltest, wenn du demnächst sagst, ich möchte mal einen Tag, zwei Tage oder vielleicht sogar drei Tage losfahren mit meiner Kamera, um zu fotografieren. Außerdem habe ich einen weiteren Drohnenfail von mir kundgetan, der mir im April diesen Jahres geschehen ist. Und ein Thema, was mir ganz, ganz am Herzen liegt, ist auch, ich habe euch gefragt, wie seid ihr bis hierhin, das sind jetzt sechs Monate, durch die Corona-Pandemie gekommen? Wie hat sie euch beeinflusst? Hat sie euch sehr getroffen oder seid ihr in Anführungszeichen glimpflich davon gekommen? Zum Einstieg möchte ich eine Frage beantworten, die mir sowohl in meinem privaten Umfeld gestellt wird, als auch häufig über meine Social-Media-Kanäle. Kurz gefasst geht es darum, wie schaffe ich es, ein Motiv auszuwählen, also wie komme ich auch auf ein Motiv und wie wird daraus dann ein oder das Instagram-Foto? Und um die Antwort verstehen zu können, ist es erst auch nochmal wichtig, euch meine, ich nenne es mal Philosophie, kurz darzustellen, wie ich an Fotos bzw. an das Fotografieren herangehe. Und zwar ist es für meine Fotografie sehr entscheidend, dass ich Fotos machen möchte von Motiven, die auf gut Deutsch gesagt im besten Fall vorher noch niemand gemacht hat, beziehungsweise die nahezu unbekannt sind. Heißt im Umkehrschluss, was mich überhaupt nicht reizt, sind, ich nenne es jetzt einfach mal diese Instagram-Tourismus-Fotos, beziehungsweise diese, ja, abgeleitet von Massentourismus, diese Massenfotografie. Also Fotos, die schon 50.000-fach gemacht worden sind und die letzten Endes total uninteressant sind, weil sie jeder machen könnte. Jeder von uns könnte sich beispielsweise sein Smartphone schnappen, zum Schloss Neuschwanstein fahren, 50 Fotos machen, nach Hause fahren und sagen, hey, ich habe dieses und jenes Foto gemacht. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also das reizt mich nicht und das machen, auf gut Deutsch gesagt, Touristen schon jeden Tag genug. Da muss ich mich jetzt nicht auch noch hinbegeben und ein Foto machen, was, wie gesagt, schon x-mal fotografiert wurde. Gleichzeitig spiegelt das auch meine, ja, ganz persönliche Einstellung gegenüber Reisen und so weiter an. Also man sieht immer häufiger, dass dieser, den ich eben schon angesprochen habe, dieser Instagram-Tourismus Städte sozusagen zum Platzen bringt. Ich denke da an Santorini, ich denke an Venedig, ich denke auch an die Adria in Kroatien, wo sich die Anwohner meines Erachtens auch vollkommen zu Recht beschweren, dass zigtausend, Zehntausende wohlgemerkt pro Tag an die Städte fahren, häufig mit Kreuzfahrtschiffen, 3-4 Stunden in der Stadt verbringen und dann wieder abfahren. Und das ausgelöst durch den, wie ich es jetzt genannt habe, Instagram-Tourismus ist etwas, was mich überhaupt nicht reizt. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich genau das fotografieren, was im besten Fall bei mir um die Ecke ist, wo ich natürlich auch Recherchearbeiten anstellen muss, aber was für mich überhaupt keinen, ich nenne es jetzt mal schon Popularitätsfaktor hat. Also Dinge, Orte, Landschaften, die einfach noch nicht fotografiert wurden, wenn ja oder wenn doch, nur sehr wenig. Um eben auch zu zeigen, hey, Deutschland ist super schön. Deutschland hat auch nicht nur die bekannten Ecken, die eben dann doch schon wieder bei Instagram die 95% der Feeds ausmachen, sondern eben möchte Landschaften zeigen, Ortschaften, Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort, die vielleicht bisher auch noch gar keine Beachtung bekommen haben. Und damit kann es dann in die ganz konkrete Planung geben. Also als Inspirationsquelle für meine Motive versuche ich mir grundsätzlich immer erstmal regional meinen Standort anzuschauen und zu gucken, welche Sehenswürdigkeiten, Landschaften und so weiter und so fort sind überhaupt hier in der Umgebung. Ich wohne momentan ja, wie gesagt, in Köln. Sprich, ich weiß, in der Nähe ist die Eifel, in der Nähe ist theoretisch auch schon Holland, Belgien. Und ich habe natürlich das Rheinland grundsätzlich auch als sehr, sehr attraktiven Spot, weil, ne, oberes Mittelrheintal dürfte, glaube ich, vielen bekannt sein als UNESCO-Welt. Erbe, theoretisch relativ nah vor der Haustür sehr, sehr viel zu fotografieren. Aber, und jetzt kommt das, der Punkt von eben wieder ins Spiel, ich möchte ja gar nicht genau das fotografieren, was alle anderen fotografiert haben. Das heißt, ich meide grundsätzlich den Weg über, ich sage jetzt mal, die Top 20 Fotospots in der Suchmaschine meiner Wahl einzugeben, weil mich das ja zu den altbekannten Plätzen führen würde, sondern ich schaue vielleicht eher, und da kommen dann die Empfehlungen von Freunden ins Spiel, wo waren die schon, was können die für Ecken empfehlen? Und auch da geht es mir wieder nicht darum, zu sagen, okay, du warst beispielsweise in der Burg Eltz schon mal, da möchte ich jetzt auch hin, sondern mir geht es darum, es war mal jemand in der Eifel, der sagt, okay, Eifel super cool mit den ganzen Maren und so weiter und so fort, lohnt sich, fahr einfach mal hin, du wirst schon was finden. Wenn das gegeben ist, ich also weiß, wohin ich tatsächlich fahren möchte, wir gehen jetzt mal von Eifel aus, kann ich mir bei zum Beispiel Instagram, bei Pinterest oder aber auch bei Google Earth einfach anschauen, wie sieht es vor Ort aus, was für Motive gibt es generell, vielleicht auch gerade jahreszeitbedingt, wenn ich jetzt nicht in der Eifel wäre, sondern in der Lüneburger Heide. Von August bis September ist ja jedes Jahr zum Beispiel die Heideblüte, das heißt, ganz aktuelle Eindrücke zu gewinnen, kann, glaube ich, nie verkehrt sein und helfen mir insofern auch, um zu entscheiden, fahre ich lieber jetzt hin oder schiebe ich das auf eine Woche, wenn ich vielleicht eh in der Ecke bin. Und wenn ich mich dann für einen ganz konkreten Spot entschieden habe, fängt die Planung eigentlich erst an. Ich überlege mir also grundsätzlich, wann möchte ich dort sein, um das Foto zu machen, beziehungsweise wann möchte ich vielleicht dort auch nicht sein, um das Foto zu machen. Denn gerade in der Fotografie, in der es viel auf Licht und Lichtstimmung, Lichtverhältnisse ankommt, gibt es einige, ich sag mal, Binsenweisheiten, wie zum Beispiel zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei oder in der grellen Mittagssonne sind die Bilder für die Tonne. Sind so ganz klassische Sprüche, die eigentlich sehr gut ausdrücken, von wann bis wann die zum Beispiel Landschaft für einen Fotografen relativ uninteressant sind. Um die beiden Beispiele nochmal aufzugreifen, zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei und in der grellen Mittagssonne sind die Bilder für die Tonne. Die sagen beide eigentlich aus, dass das Licht zwischen 12 und 3 oder aber eben in der Mittagssonne grundsätzlich eigentlich recht uninteressant für Fotografen sind, da die Sonne meist von ganz oben, also vom höchsten Punkt, einfach niederscheint. Das heißt, Schattenbildung ist so gut wie gar nicht da. Das kannst du demnächst ja auch mal in der Stadt beobachten. Egal, wen du von welcher Seite fotografierst, einen Schatten wirst du kaum haben, eben weil die Sonne, wie gesagt, von ganz oben scheint. Zweitens, das Licht ist meist so grell und es gibt so starke Kontraste, dass manche Bereiche des Fotos oder des Spots hell ausgeleuchtet sind. Manche aufgrund dann, von wenn zum Beispiel doch Gebäude Schatten werfen, sehr dunkel ausgeleuchtet sind oder schlecht ausgeleuchtet sind. Dementsprechend ist es genau diese Zeit, die für Fotografen sehr, sehr uninteressant sind oder ist. Und das gilt natürlich in meiner Planung auch zu berücksichtigen. Ich weiß im Grunde pauschal schon die wirklich gute und schöne, stimmungsvolle Zeit, um zu fotografieren, ist die sogenannte goldene bzw. auch die blaue Stunde. Vereinfacht gesagt, einmal morgens, einmal abends. Dementsprechend, die wirklich interessante Zeit ist für mich Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Heißt unter anderem auch, das werdet ihr auf meinem Profil auch schon gesehen haben, ja, ich stehe regelmäßig mitten in der Nacht auf. Das heißt, je nach Jahreszeit mal um 3 Uhr nachts, mal um 4 Uhr nachts, mal um 5 Uhr nachts, um zum Sonnenaufgang auch am Spot zu sein. Analog gilt das natürlich auch für den Sonnenuntergang. Die goldene Stunde abends ist letzten Endes die Zeit vor dem Sonnenuntergang. Die ist natürlich für mich als Fotografen einfach die interessanteste Zeit, weil die Sonne sehr, sehr tief steht. Damit haben wir ganz, ganz lange Schatten. Wir haben darüber hinaus eben, wie der Name ja auch schon sagt, dieses goldene Licht. Die Sonne scheint nicht mehr so grell wie noch mittags. Das heißt, die Landschaft wird eben in dieses Licht getaucht. Das ist ja sowieso, glaube ich, schon atmosphärisch einfach schön. Und dann kommt ganz häufig, oder vielleicht sind euch jetzt auch im Kopf, die typischen Californian Vibes im Sinne von, wir gehen bei Sonnenuntergang an den Strand, es ist total warm und so weiter und so fort. Und diese Atmosphäre kann man auch sehr, sehr gut eben auf den Fotos festhalten. Der Schritt, der dann noch fehlt, ist tatsächlich die minutengenaue Planung. Wenn ich mir also einen Ort ausgesucht habe, wo ich zum Sonnenaufgang sein möchte, dann gibt es verschiedene Tools für mich, die ich nutze, um herauszufinden, wann geht die Sonne überhaupt genau dort auf und vor allem, wo geht die Sonne auf, also aus welcher Richtung scheint sie denn? Und damit ich nicht unnötig vor Ort gegebenenfalls auch Meter oder Kilometer gehen bzw. fahren muss, nutze ich vorher verschiedene Apps, die mir für ein ausgewähltes Datum und einen ausgewählten Ort genau anzeigen und angeben, um 6.34 Uhr geht die Sonne auf, sie wird aus südöstlicher Richtung kommen und die goldene Stunde geht von 6.34 Uhr bis ungefähr 7.34 Uhr. Dementsprechend kann ich das vorher natürlich schon planen und ich verhindere eben, und das wäre eigentlich so eine Art Super-GAU, angenommen ihr wollt Schloss Neuschwanstein fotografieren und zwar mit der Sonne hinter dem Schloss, ihr seid aber genau auf der falschen Seite, das heißt die Sonne ist in eurem Rücken, wäre das einfach gesagt natürlich ziemlich dämlich. Das heißt, sowas möchte ich natürlich im Vorhinein verhindern, gucke, wie die Sonne aufgehen wird und habe dementsprechend, ja, ich sag mal, meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe versucht, alle möglichen Faktoren, die ich auch wirklich beeinflussen kann, zu berücksichtigen und dementsprechend dürfte dem eigentlichen Foto nichts mehr im Wege stehen, mit der Ausnahme des Wetters. Ich kann natürlich nicht grundsätzlich sagen, heute wird, ich sag jetzt mal, die Nebeldecke so schön über dem Schloss oder neben dem Schloss zu sehen sein, wie ich es mir wünsche. Es kann sein, dass der Horizont von Wolken bedeckt ist und dementsprechend die Sonne gar nicht oder kaum zu sehen sein wird. Das sind dann, ich nenne es jetzt einfach mal, Berufsrisiken. Alles andere konnte ich aber bis hierhin schon gut planen. Ja, und wenn ich dann vor Ort und vorher noch geklärt habe, wie komme ich überhaupt von, ich sage jetzt mal, meinem Parkplatz zum eigentlichen Fotospot, denn dadurch, dass ich ja nicht diese Massentourismus-Spots aussuche, kann es schon durchaus sein, dass ich mehrere Stunden erst noch von meinem eigentlichen, ich sage mal, Örtchen gehen muss, bis ich dann beim tatsächlichen Fotospot angelangt bin. Und wenn ich das beachtet habe, kann es losgehen, ich kann das Foto machen, ich kann es mit nach Hause nehmen und entsprechend dann in die Nachbearbeitung gehen. Also alles in allem doch ein ziemlicher Prozess. Vor allem steckt viel, viel Vorplanung, Vorarbeit hinter jedem Foto oder hinter dem Großteil der Fotos. Manchmal, das ist natürlich auch ganz klar, packe ich meine Kamera ein, weil ich zum Beispiel auf Fahrradtour durch den nächsten Ort bin und denke mir, okay, ich könnte ja da und da mal schauen. Wenn dann ein cooles Motiv zu sehen ist und die Sonne vielleicht auch noch gerade richtig schön steht, dann gelingt mir auch mal sowas, das ist klar. Aber wenn es größere Touren sind, dann steckt eben sehr, sehr viel Planung dahinter und mitunter eben auch Enttäuschungen, denn das Wetter spielt dann doch nicht immer so mit, wie es vielleicht vorhergesagt war. Oder ein Klassiker, der mich in diesem Jahr schon sehr, sehr häufig begleitet hat, ist, dass zum Beispiel das Schloss, wenn es immer ein Schloss war, was ich fotografieren wollte, tatsächlich eingerüstet ist. Das heißt, in diesem konkreten Fall, diese vermeintliche romantische, mittelalterliche Stimmung ist so ein bisschen dahin. Alles in allem fährt man aber einfach ein halbes Jahr später nochmal hin und dann wird man sein Bild schon bekommen. Ihr seht also, so einfach, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt, ist es definitiv nicht. Gerade dann, wenn ihr sozusagen auf eigene Faust auch noch neue Spots versucht zu finden. Aber das macht es irgendwie auch trotzdem so spannend. Ich lade euch herzlich ein, einfach mal raufzufahren mit dem Fahrrad, mit der Kamera unterm Arm oder eben eurem Handy und auch mal eure bisher bekannten Ecken abzugrasen. Ich war zum Beispiel vor kurzem noch bei mir, bei meinen Eltern in der Heimat und habe den Ort oder die Ortschaften, in denen ich groß geworden bin, mit dem Fahrrad sozusagen neu erkundet und neu kennengelernt. Obwohl ich da 15 bzw. 20 Jahre lang groß geworden bin, ist das einfach eine ganz, ganz andere Sache, wenn du mit einer Kamera mal vorbeifährst. Und damit möchte ich dieses erste Kapitel sozusagen für heute abschließen, denn es steht ein zweites Negativ-Highlight meiner Drohnenkarriere an, bei dem ich in diesem Fall die Drohne tatsächlich beinahe nicht im wahrsten Sinne des Wortes wiedergefunden habe. Grundsätzlich ist es ja so, ich fliege die Drohne auf Sicht, sprich einige hundert Meter weiter geradeaus und maximal 100 Meter hoch. Es ist allerdings blöd, wenn die Drohne irgendwann abstürzt und zum Beispiel, und so ist es mir geschehen, in ein Rapsfeld stürzt, welches aufgrund seiner vollen Blüte, auf gut Deutsch gesagt, gar nicht einsehbar ist. Ich bin ganz regulär mit der Drohne geflogen, bin von, ich sag jetzt mal, 300 Meter Entfernung auf circa 15 Meter Entfernung wieder zu mir rangeflogen, weil der Akku sich mit 18% so langsam dem Ende neigte, hat er mich dann noch unterhalten. Und genau in dem Moment, als das Gespräch quasi gerade so eine Leerphase hatte, also im Sinne von eine Sprechpause da war, hörte man nur, dass man nichts mehr hörte. Die Drohne, die noch, wie gesagt, 15 Meter entfernt und ungefähr 10 Meter hoch schwebte, machte auf einmal keinen Mucks mehr. Ich schaute hin und sah nur, wie die Drohne letzten Endes aus ihrer Position sich nach vorne neigte, sozusagen auf den Rücken fiel und im Rapsfeld verschwand. Und da ich auch kein Bild mehr auf meinem Controller, also meinem, ja, letzten Endes ist es ja mein Handy hatte und damit auch kein GPS-Signal mehr empfangen konnte oder empfangen habe, hatte ich keinen Schimmer, wo ich anfangen sollte zu suchen. Natürlich wusste ich, okay, ungefähr 15, 20 Meter von mir entfernt müsste sie sein, aber wer weiß, ob die da wirklich liegt, ob die vielleicht doch irgendwie schräg geflogen ist, was auch immer, also abgestürzt ist vielmehr. Sodass ich dann circa eine Dreiviertelstunde am Suchen war, mir dann am Ende noch von dem benachbarten Landwirt habe anhören müssen, was mir denn einfallen würde, dass ich vermeintlich kreuz und quer durch das Rapsfeld laufen würde. Was ich übrigens nicht getan habe. Ich war durchaus sehr vorsichtig, weil ich mir auch bewusst auch nichts kaputt machen möchte. Doch trotzdem kam dieser Landwirt nicht drum herum, mir nochmal so einen kleinen Einlauf zu verpassen. Alles in allem, ich war zur goldenen Stunde dort und zwar abends. Der Tag neigte sich schon dem Ende. Das heißt, der Druck, die Drohne an diesem Tag noch finden zu müssen, war schon gegeben. Alles in allem ist dann, wie gesagt, nach einer Dreiviertelstunde die Erleichterung groß gewesen, als die Drohne tatsächlich gefunden wurde. Und das Beste, sie war nicht mal mehr kaputt. Also da habe ich wirklich offensichtlich noch einen Schutzengel oder hat die Drohne einen Schutzengel, dass da nichts kaputt gegangen ist, sodass ich die Drohne klar einmal sauber gemacht habe, weil die schon eben ins Rapsfeld gestürzt ist. Aber dann war die Geschichte zum Glück mit einem guten Ende ausgegangen. Es hat sich übrigens herausgestellt, dass der Akku defekt war und dementsprechend die Ursache für den Absturz. Der hat wohl drei Kammern, die entsprechend mit Spannungen versehen sind. Und wenn die Spannung in einem nicht mehr aufrechterhalten werden kann, und das war in diesem Fall wohl die dritte Kammer, dann unterbricht die Stromversorgung der Drohne plötzlich, wie es ja bei mir auch geschehen ist, und die Drohne fällt entsprechend runter. Ich habe also insofern Glück gehabt, dass ich vielleicht intuitiv unter 20% Akku schon etwas näher zu mir rangeflogen bin. Und damit möchte ich, bevor ich den Podcast beende, noch eine Frage stellen. Und zwar würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal antworten würdet, wie die Corona-Pandemie, und die ist jetzt ziemlich genau 6 Monate schon andauernd euren Alltag beeinflusst hat. Ich kenne viele Selbstständige, ich kenne viele Freiberufler, ich kenne auch viele, die zum Beispiel in einem Unternehmen sind, welches aufgrund der Corona-Pandemie mehrere 100.000 Euro mehr oder weniger von jetzt auf gleich Verlust gemacht haben. Das heißt, meldet mir gerne mal zurück. Wie geht's euch? Wie seid ihr durch die Pandemie gekommen? Habt ihr euren Job verloren? Seid ihr in Kurzarbeit? Habt ihr gerade irgendwie auch keine Perspektive, wie es weitergehen könnte? Oder aber habt ihr, das wäre eine super positive Nachricht, die Misere letztlich genutzt, um etwas Positives rauszuziehen? Konntet ihr euer Konzept umstellen, gezwungenermaßen vielleicht auch, und habt nun nicht nur neue Energie, sondern auch ja vielleicht neue Kunden und einfach ein neues Geschäftsfeld für euch aufgetan, mit dem ihr nun durchstarten könnt? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch höre. Gegebenenfalls kann man natürlich in den kommenden Episoden auch genau darüber mal sprechen. Also keine Scheu, würde mich freuen, wenn ich was von euch zugeschickt bekomme. In der Podcast-Beschreibung findest du dazu meinen Instagram-Account. Dort kannst du dich einfach melden und ja, mir durchgeben, wie es dir ergangen ist und vielleicht Tipps für andere preisgeben, damit nicht jeder das Rad neu erfunden muss, für sich zumindest. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich habe noch eine ganze Liste voll spannender Themen. Ich werde demnächst, wie angekündigt, auch mit Gästen sprechen. Von daher auch eine kleine Änderung in diesem Podcast zu den vorherigen Episoden. Mach es gut, bleib gesund. Bis dann. Verabschiedung.